Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. 2007 fand in Berlin das erste Public Meeting der Satya Sai Organisation statt. 2017, also 10 Jahre später, kommt mysteriöserweise ein Mitschnitt dieser Veranstaltung zu mir. Und da ich nicht an irgendwelche Zufälle glaube, sondern dass mir dieser Mitschnitt zugefallen ist, um Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die vielleicht damals dabei gewesen waren, diese Veranstaltung wieder in Erinnerung zu bringen. Die Hauptreferenten dieses ersten Public Meetings waren Torbjörn Meyer und Professor Martin Mittwede. Professor Martin Mittwede ist Geisteswissenschaftler. Er hat indische Philologie, Rechtswissenschaft, Philosophie und Germanistik studiert. Und außerdem ist er Autor mehrerer Fachbücher zu Indologie, Yoga, Ayurveda und Sanskrit. Und er hat promoviert über altindische Ritualtexte. Sein Vortrag von 2007 ist heute nach 10 Jahren noch immer so aktuell, wenn nicht sogar von noch viel, viel größerer Bedeutung als damals. Das Thema Globalisierung ist heutzutage allgegenwärtig und jeder Mensch bekommt die Auswirkung auf die ein oder andere Weise zu spüren, selbst in der fernsten Ecke dieser Welt. Professor Mittwede hat sich des Themas Globalisierung angenommen unter dem Titel Innere Globalisierung, eine Notwendigkeit unserer Zeit. Diesen Vortrag möchten wir Ihnen heute gerne zu Gehör bringen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der das einzig Beständige der Wandel ist. Und dieser Wandel nimmt immer mehr an Geschwindigkeit zu. Die Zeiträume, in denen sich das Wissen, was die Wissenschaften über unsere Welt zusammengetragen haben, verdoppeln. Diese Zeiträume verkürzen sich immer mehr, sodass eben ganz viele Menschen gar nicht mehr hinterherkommen. Und ganz viele Menschen auch gar nicht mehr verstehen können, wenn sie mit einem Fachwissenschaftler sprechen, was denn nun da sich wieder weiterentwickelt hat, weil es immer komplexer wird und immer abstrakter wird. Das ist der eine Trend, den wir haben. Der andere Trend ist, dass unser Leben in den letzten Jahrzehnten immer stärker von der Ökonomie geprägt worden ist. Also es geht immer um Kosten-Nutzen-Rechnungen, wie die Betriebswirte das so schön machen. Das hat sogar inzwischen die Geisteswissenschaften erreicht, zu denen ich ja gehöre, sodass auch da Versuche unternommen werden, die Geisteswissenschaften da hineinzuzwängen. Das Ergebnis kann nur sein, dass der Geist verloren geht. Und wenn man das Ganze sich anschaut, und da gibt es ja auch Menschen, die das sehr kritisch sehen, die Nachrichten waren die letzten Wochen voll davon, dann kann man, egal, wir sind ja alle vielleicht keine Zukunftsforscher, aber wir können alle doch sagen, es sieht alles nach krisenhafter Zuspitzung aus. Das heißt, wenn wir diese immer schneller werdende Entwicklung nicht irgendwie in eine konstruktive Richtung bringen, dann kann das auch ins Auge gehen. Und da möchte ich ein wenig ansetzen bei diesem Gedanken der inneren Globalisierung. Weil der Gedanke, den ich näher bringen möchte, und ich möchte gleich in ganz kurzer Form, weil wir ja nicht viel Zeit haben, einen Durchgang durch die Geistesgeschichte der Menschheit mit Ihnen zusammengehen. Der Punkt ist der, dass diese äußere Globalisierung scheitern muss, wenn es nicht zu einer inneren Globalisierung der Menschen kommt. Wir wollen heute versuchen, gemeinsam ein bisschen zu verstehen, was das ist und worum es geht. Nun, wenn wir so in die Vor- und Frühgeschichte der Menschheit hineinschauen, da hat der Mensch in kleinen sozialen Einheiten gelebt, in Sippen, in Horden. Wenn wir uns mal genau fragen, ist das heute immer noch so, wenn wir so gucken, wie viele Menschen kennen wir eigentlich so richtig gut, dann sind das vielleicht 30 bis 50 Menschen. Wir leben immer noch in der Sippe und der Horde. Die alten Strukturen sind eigentlich noch da. Und die Werte, die menschlichen Werte, von denen wir ja heute in den Präsentationen schon gehört haben, die wurden damals eben nur auf die Sippe und die Horde angewendet. Und wer außerhalb dieser Gruppe stand, für den galten diese Werte nicht. Schrittweise entstanden dann ja größere Einheiten, Stadtstaaten oder auch Flächenstaaten, und da galt das gleiche Prinzip. Noch die Griechen, die ja nun nach wie vor geschätzt werden für ihre Weisheit und ihre Philosophie, haben eben die anderen Völker als Barbaren betrachtet. Das heißt also, auch da wurden Werte und Normen auf das eigene Volk bezogen, mit dem man sich identifizierte. Und die anderen waren die Ungebildeten, die Bösen, die Barbarischen, die man dann auch unterjochen durfte, die man auch als Sklaven halten durfte und so weiter und so fort. Wir können zum Beispiel den entscheidenden Schritt, den Mohammed für die arabische Kultur gebracht hat, nur verstehen, wenn wir das erstmal begreifen, dass damals noch sehr stark Stammeskultur vorherrschte und Mohammed über den Islam, die Lehre von dem einen Gott, eben eine arabische Nation schuf. Mit diesem Bewusstsein, wir dürfen uns untereinander nicht mehr bekämpfen, weil wir zu einer Umma, zu einer Gemeinschaft gehören. Da ist also etwas entstanden, was hinausreichte über die Zugehörigkeit zur engen Gruppe. Und so haben sich dann, ich bin ja nun Religionswissenschaftler, deswegen bringe ich dann auch die Religionen als Beispiel, eben auch schrittweise eben universale Religionen gebildet. Aus dem Judentum heraus das Christentum, das ja unsere Kultur hier auch geprägt hat. Und der Ansatz war ja auch, wenn Sie das bei Paulus nachlesen, erstmal die Streitigkeit, wie ist das denn mit den Heidenchristen? Also denjenigen, die primär aus der griechischen Kultur kamen, die soll für die auch das jüdische Gesetz gelten oder nicht? Das war eine ganz zentrale Frage im Beginn des Christentums. Und Paulus kam zu dem Ergebnis, das alte Gesetz, und das war das Gesetz des Stammes, das war das Gesetz der Volkszugehörigkeit, dieses Gesetz hat keine Gültigkeit mehr. Wir müssen universaler denken. Nun, dass das Christentum später die anderen als Heiden dann auch unterjocht hat, in Sklaverei geführt hat oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat, das ist eine andere Geschichte. Und daran sehen wir, dass eben Lernprozesse in der Menschheitsgeschichte nicht von heute auf morgen gehen. Die Idee von Universalität ist eine Idee, die die Menschheit, sagen wir mal, rund seit 2500 Jahren richtig begleitet. Eigentlich seit der Geburt der Philosophie, seitdem der Mensch gelernt hat, eben auch überhaupt universelle Begriffe zu bilden. Die Menschen früher haben gar keine universellen Begriffe nämlich gehabt. Und so ist die Philosophie geboren worden in China durch Laozi und Konfuzius, in Indien durch die weisen Seher der Upanishaden, durch Buddha und im Abendland eigentlich über die griechische Philosophie und das Christentum. Ein bisschen zeitlich versetzt, aber das waren eigentlich die ersten universalen Impulse. Es gibt heute in der Religionswissenschaft eine ganz intensive Diskussion darüber, ob nun diese sogenannten ja monotheistischen Religionen nun wirklich mehr Frieden in die Welt gebracht haben oder nicht. Und wenn man in der Welt sich umschaut, dann kann man manchmal wirklich daran zweifeln. Wichtig zu verstehen ist, dass wenn ich einen Glauben an einen Gott habe, dann muss ich erstmal beginnen zu verstehen, was es bedeutet, einen Gott zu haben. Weil das, was unsere menschlichen Konzepte, unsere gedanklichen Modelle immer wieder tun, ist Dinge beschränken und kleiner machen. Weil wir Universalität so schwer begreifen können. Also, Sie können mit namhaften Theologen sprechen, die der Überzeugung sind, die Muslime glauben an einen anderen Gott, der Allah heißt. Aber wenn man Arabisch kann, weiß man, dass Allah eben das Wort für Gott ist in der arabischen Sprache. Also fängt es ja schon an bei der Übersetzung, wenn ich ein Koran-Zitat habe und da steht, Allah ist groß. Ja? So, dann klingt das natürlich ganz anders, als wenn ich schon mal es in meine Sprache übersetze, also mir annäher und sage, Gott ist groß. Ja, können wir das spüren? Können wir das nachfühlen? Ja, dass allein durch das fremde Wort kommt da etwas hinein, was uns ein ganz anderes Gefühl gibt. Also universal denken und fühlen zu können, beinhaltet, dass wir eben wirklich die Dinge näher an uns heranlassen. Nicht? Viele Menschen gehen gerne in die Türkei in den Urlaub, aber wenn der Knoblauchduft aus der Wohnung nebenan kommt, dann ist das wieder eine ganz andere Sache. Also, der Ein-Gott-Glaube, wie er sich in den Universalreligionen, die ja heute auf der ganzen Welt präsent sind, ausgebreitet hat, ist eigentlich erst ein unvollständiger Anfang gewesen. Ein Anfang gewesen, wirklich Universalität zu begreifen. Und Universalität, das kann man sehr, sehr gut aus der indischen Philosophie lernen. Universalität beinhaltet ja, dass nichts ausgeschlossen wird. Nun wird das Ganze noch etwas komplizierter, denn wenn nichts ausgeschlossen wird, dann ist das nun ganz spannend. Ich habe also einen Gott, und das soll ja der universale Gott sein. Und dieser eine Gott, wenn der wirklich universal ist, soll der nichts ausschließen. Also schließt er auch nicht die Vielheit aus. Denn sonst würde ja etwas abgetrennt werden. Und dann kommen einem ja sofort die Gedanken der christlichen Prägung, alttestamentlich die Geschichten und Bilder, der Tanz ums goldene Kalb. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wie sind solche Sätze zu verstehen? Und was macht unser Geist aus solchen Sätzen? Und wie entsteht dadurch Zwist und Streit? Das heißt, Universalität zu begreifen, beinhaltet eine innere Wandlung, in der wir unsere eigenen Gedanken und Konzepte hinterfragen müssen. In denen wir vorstoßen müssen in ein neues Bewusstsein. Und ich möchte ein Zitat zumindest von Sai Baba in diesen Vortrag einbauen, wo dieser Gedanke in sehr praktischer und schöner Weise ausgedrückt wird. Er ist auch ein Kapitel über die verschiedenen Religionen und er sagt da, Unterschiede in Verhalten und Praktiken sind natürlich und sollten begrüßt werden. Ein eisern starrer Glaube ist nicht erforderlich. Es gibt nur keinen Raum für einen alle überragenden Glauben. Rivalität unter denen, die verschiedenen Pfaden folgen, kann keinem Land Frieden und Wohlergehen bringen. Ohne die Freiheit, sich einem Glauben zuwenden zu können, kann die Welt sich nicht entwickeln. Also wenn wir von Universalität sprechen, auch von dem Glauben an einen Gott sprechen, dann dürfen wir aus diesem Gott kein Konzept machen, über das wir herrschen können. Dann machen wir uns nämlich zu einem Herrscher über Gott. Und ich will das mal von einem buddhistischen Autor zitieren, der dieses Modell, die Buddhisten haben das sehr früh sehr klar erkannt, die Begrenztheit von mentalen Konzepten, und ist ein chinesischer Autor. Der hat es so formuliert: In der Absicht, die Blinden zu locken, ließ der Buddha spielerisch Worte aus seinem goldenen Mund entschlüpfen. Himmel und Erde sind seither von einem dornigen Dickicht erfüllt. Also wenn wir die Lehre eines religiösen Führers, eines Propheten, eines Avatars oder sonst von jemandem verstehen wollen, und wir machen daraus ein Konzept, ein Modell, das für alle gelten soll, das wir allen überstülpen, dann haben wir Universalität nicht verstanden. Dann gelangen wir in das dornige Dickicht. Und der Gedanke der Universalität beinhaltet Pluralität. Und er beinhaltet noch mehr Pluralität, als sie bisher schon existiert hat. Denn wenn der Mensch erwacht zu seinem eigenen inneren Zentrum, dann wird dieses Erwachen ein ganz individueller Prozess sein. Und es ist dann nicht mehr sozusagen die Gleichschaltung des Denkens und Fühlens und der Vorstellungen und der Rituale und der Konzepte. Und es ist ein ganz persönlicher, innerlicher Weg, der gegangen wird. Und die Menschen, die Sai Baba oder anderen, die dieses universale Bewusstsein in sich vollständig verwirklicht haben, begegnen. Die werden immer wieder die Erfahrung machen und hören, wenn sie mit anderen Menschen sprechen, dass die Belehrungen, die sie erfahren haben, anders waren als die Belehrungen, die andere erfahren haben. Dass die Art und Weise der Begegnung anders war, als sie selbst es erfahren haben. Und dass, wenn man dann eben beginnt zu sagen, der Meister hat gesagt, mach es so, wir uns sofort im dornigen Dickicht befinden. Es gibt eine Anekdote von auch einem indischen Meister, der hat einen ganzen Vortrag gehalten darüber, wie schlecht Schokoladenpudding war. Hat aber am gleichen Tag den Köchen die Anweisung gegeben, ganz viel Schokoladenpudding zu kochen. So ist also der Vorgang, um uns schrittweise dahin zu führen, dass wir beginnen zu verstehen, was Globalisierung eben wirklich ist. Dass wir unsere eigenen Konzepte und Modelle hinterfragen. Nun, dieses Modell oder dieser Ansatz von Globalisierung, es ist eben kein Modell, ist etwas, was, ich hatte es erwähnt, schon vor 2500 Jahren bewusst in die Menschheitsgeschichte hineingekommen ist. Es ist aber etwas, wo es immer wieder dann Menschen gab, die den Menschen versucht haben, diesen Impuls zu geben. Davon gibt es nicht wenige, die auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, weil es gefährlich ist. In totalitären Regimen werden die Schriftsteller als erstes kaltgestellt. Weil Ideen sind gefährlich, nicht Waffen oder Panzer. Und die Idee der Globalisierung nimmt den Menschen die Macht über Menschen. Und damit ist sie gefährlich für alle Systeme, die sich etablieren. Ich möchte so zwei, drei Namen einfach mal herausgreifen, dass wir sehen, auch in unserer Geistesgeschichte hier in Europa hat es diese inneren Globalisierer gegeben. Es lassen sich viele nennen. Ein, den ich vor kurzem gerade kennengelernt habe oder einen näheren Kontakt mit hatte, ist Raimundus Lullus. Lebte im 13. Jahrhundert in Spanien. Und er hat zu der damaligen Zeit, weil das heute so aktuell ist, zu der damaligen Zeit Arabisch gelernt, hat den Koran studiert und hat dann Ansätze entwickelt, die Bibel und den Koran sozusagen im Sinne einer Botschaft von Gott zu interpretieren und zu verstehen. Das war schon vor 800 Jahren. Und schauen wir mal, wo wir heute stehen, wie weit wir denn vorangekommen sind. Also wir sehen, die Dinge brauchen ihre Zeit. Einen anderen Denker, Philosophen möchte ich erwähnen, Nikolaus von Kues. Den möchte ich allen, die hier sind, ans Herz legen, weil wir darüber Globalisierung und Universalisierung sehr, sehr schön verstehen können. Und er hat ein Konzept in seiner Philosophie entwickelt, das nennt sich Coincidentia Oppositorum. Das Zusammenfallen der Gegensätze. Und was er beschreibt, das ist ganz faszinierend. Er lebte in der ersten Zeit der Renaissance. Er hat sich sehr viel mit Mathematik beschäftigt und hat versucht, auch seine philosophischen Gedankengänge auf der Basis von mathematischen Gedanken zu erläutern. Nun, wenn ich mathematisch zur Unendlichkeit kommen möchte, dann ist das ja ein ganz interessanter Prozess. Also ich kann ja anfangen zu zählen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dann habe ich eine Million, dann habe ich Milliarden, Billionen, Trillionen und so weiter. Und wenn ich zähle, dann kann ich ja immer noch plus 1 sagen. Ich komme also durch das Zählen nicht zur Unendlichkeit. Trotzdem, in der Mathematik gibt es ganz viele sehr komplexe mathematische Operationen, die nur möglich sind, wenn ich auch mit Unendlichkeit rechnen kann. Also die Unendlichkeit ist keine Fiktion, die nicht existiert, sondern die ist ein integrierter Bestandteil von Mathematik. Das heißt, um zur Unendlichkeit zu kommen, brauche ich einen qualitativen Sprung. Es ist, als wenn ich mich in eine andere Realität hineinfallen lasse, hineinbegeben lasse. Und in dieser anderen Realität gelten einfach ganz neue Gesetzmäßigkeiten. So wie eben bei der Liebe auch eine ganz neue Gesetzmäßigkeit gilt. Alles in der materiellen Welt wird weniger, wenn ich es teile. Die Liebe wird mehr. Ist es deshalb weniger real? Nur weil es eine andere Gesetzmäßigkeit hat? Im unendlichen Kreis ist der Radius mit dem Umfang identisch. Weil im unendlichen Kreis ist der Umfang unendlich und der Radius, der vom Mittelpunkt nach außen führt, ist auch unendlich, sonst wäre der Kreis nicht unendlich. Das ist das, was Nikolaus von Kues mit dem Zusammenfallen der Gegensätze. Also wir versuchen immer Einheit Gottes zu verstehen, indem wir Vielheit ausschließen. Wir können aber Einheit nur verstehen, wenn sie nicht mehr den Gegensatz zur Vielheit bildet. Die Einheit, die ein Gegensatz zur Vielheit darstellt, ist keine Einheit mehr. Aber die Einheit, die die Vielheit mit umfasst, die ist tatsächlich eine Einheit. Und deshalb sollten wir diese Worte, die ich vorhin zitiert habe von Satya Sai Baba, wirklich ernst nehmen. Die Vielheit, die sich entwickelt in den Glaubensformen oder in den Kulturen oder wo auch immer im menschlichen Zusammenleben, in der Kunst, in der Musik, sonst wo, die ist zu begrüßen. Und wenn wir diese Vielheit beginnen zu begrüßen, angefangen bei der Vielheit der Charaktere in einem Satya Sai Baba Zentrum, was manchmal gar nicht so einfach ist, wo manchmal Menschen dann sagen, das ist ja schlimmer als außerhalb der spirituellen Gruppen. Auch da Vielheit tatsächlich zu begrüßen. Und wenn ich Vielheit begrüßen kann, dann ist es so, wie es ist, in Ordnung. Nun, warum haben die Menschen so eine Angst vor dem Fremden, vor der Vielheit? Die Angst entsteht eigentlich immer dadurch, dass wir bei uns selbst nicht zu Hause sind. Wir erleben die Angst immer deshalb, weil die anderen, die Fremden uns bedrohen oder uns bedrohsam erscheinen. In dem Augenblick, wo wir ganz in uns klar dastehen können und sagen können, dass ich ich bin, das verleiht mir eine Kraft und eine Würde, hier zu sein, die durch nichts anderes erschüttert werden kann. In dem Augenblick kann ich wirklich mit offenem Herzen auf den anderen Menschen zugehen. In dem Augenblick muss ich nicht mehr fürchten, dass der andere mir etwas antut. Ich zitiere noch einen buddhistischen Autor, Yunmen. Willst du frei leben oder sterben, gehen oder bleiben, dich ausziehen oder anziehen, dann musst du gerade jetzt denjenigen erkennen, welcher meiner Rede jetzt zuhört. Er ist ohne Gestalt, ohne Merkmale, ohne Wurzel, ohne Quelle und ohne Aufenthaltsort. Dennoch ist er quicklebendig. Seine mannigfachen Reaktionen findet an einem Ort statt, der kein Ort ist. Deshalb, wenn du ihn suchst, so zieht er sich immer weiter zurück. Und wenn du ihn anstrebst, so wendet er sich immer wieder von dir weg. Das nennt man das Geheimnis. Und sich auf das Geheimnis einzulassen, beinhaltet Mut und Vertrauen. Und nur wenn wir diesen Mut und dieses Vertrauen in unserem Herzen entwickeln, dass unsere Existenz, unser Dasein als menschliches Wesen so in Ordnung ist, wie es ist, mit allen Beschränkungen, mit allen auch Leiden und Aufs und Abs, die das Leben bietet. Aber wenn da in unserem Herzen eine leise Stimme erwacht, die uns wirklich sagen kann, diese Existenz ist so in Ordnung, dann können wir spüren, was innere Globalisierung bedeutet. Dann ist unser Herz nämlich nicht mehr eng und klein, sondern dann bekommt unser Herz eine Weite und eine Größe, eine Kraft, aus der heraus wir dann unser Leben leben können. Dieses Leben zu leben bedeutet, wenn ich in Worten des deutschen Mystikers Meister Eckhart sprechen darf, das Seelenfünklein zu einer leuchtenden Flamme werden zu lassen. Den göttlichen Funken, den wir in uns tragen, zu einer Kraft werden zu lassen, die uns vollständig durchströmt, von der Zehenspitze bis zum Fuß, die in unser Leben eindringt, ihm Kraft und Glanz verleiht. Und da ist es vollständig unwichtig, ob wir in irgendeiner Weise eine äußere Bedeutung oder Bedeutsamkeit haben. Wir brauchen dann nicht mehr die Kraft zu ziehen, dass uns irgendjemand anderes anerkennt. Das sind ja die Spiele, die wir oft in unserem Umfeld, in unseren Beziehungen spielen, dass wir immer wieder Aufmerksamkeit und Zuwendung und Kraft und Bestätigung von außen suchen. Und in dieser inneren Globalisierung beginnen wir uns wirklich einzulassen. Einzulassen auf die Existenz, so wie sie ist. Und damit wird jeder Tag neu Damit wird jeder Tag lebendig. Damit wird jeder Tag zu einem Geheimnis, zu einem Wunder, in dem wir spüren, das Erleben erwacht wieder neu. Das Wichtige ist, dass wir diese Kraft in unserem Inneren finden. Und dann werden sie alle ihren Weg gehen in dem Frieden des Herzens. Und das wünsche ich Ihnen allen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Ganz hinten war eine Frage, ja?
Dankeschön. Professor Mitwede, hat, wie sich das für einen Universitätsprofessor geziemt, gedacht? Und es gibt in den monotheistischen Religionen Texte, Schriften, die werden für Offenbarungen gehalten. Die sind also Gegenstand nicht primär für den gläubigen Menschen des Denkens, sondern des Glaubens. Das trifft sowohl für die Tora zu, also das Kernstück der hebräischen, althebräischen Schriften, was für die Juden verbindlich ist. Und das trifft für eine Reihe von Texten aus dem Neuen Testament zu. Das trifft aber ganz sicher für den Koran zu, der als vom Engel Gabriel offenbart gilt an Mohammed, den sechsten und letzten Propheten oder Gesandten. In dem Augenblick, wo man sich, Entschuldigung, den Luxus erlauben kann, einfach zu denken, weil man bisher von niemand verpflichtet worden ist, zu glauben, hat man alle Freiheiten der Welt. Und ich wüsste gerne ein paar Texte zum Thema Glaube oder Offenbarung der Schriften, denn die machen das Problem aus, nicht das Denken über die Texte. Dankeschön.
Ja, was macht das Problem aus? Es ist eine sehr komplexe Frage, wenn wir auch in die Geschichte der einzelnen Religionen hineingehen. Wenn man tiefgehend sich mit diesen Offenbarungstexten beschäftigt. Ob es jetzt biblische Texte sind, ob es koranische Texte sind, ob es indische Texte sind, dann wird man feststellen, dass es keinen Offenbarungstext ohne logische Widersprüche gibt. Das ist erstmal ein ganz spannendes Phänomen. Das heißt, die Frage ist wirklich, ist der offenbarte Text ein Problem? Oder ist das ein Problem, dass wir ein feststehendes Konzept daraus machen wollen? Das Zweite, was sich natürlich als Frage stellt, und daraus entstehen Konflikte, dass eben Menschen, die Glaubenswahrheiten angenommen haben auf der Basis von Offenbarungen, dann natürlich damit in Diskussion kommen mit anderen, die sagen, wir haben die Offenbarung gehabt, ihr habt die Offenbarung gehabt, welche Offenbarung stimmt denn nun? Ich denke, dass wir in unserer Tradition einen wunderschönen Ansatz haben, aus diesem Problem herauszukommen. Und das ist Lessings Parabel von Nathan dem Weisen, der ja von den Ringen gesprochen hat, die die einzelnen Religionen als Gabe Gottes bekommen haben. Und dass das, was wir eigentlich als Vertreter oder Mitglieder einer Religion tun können, ist, im Guten zu wetteifern. Das ist die eigentliche Aufgabe, das ist die eigentliche Inspiration, die aus Offenbarungen kommt. Und diese alte Ringparabel, die hat Lessing sich auch nicht ausgedacht, die stammt ursprünglich aus der islamischen Kultur, ist so nach Europa gewandert. Also auch diese Parabel selbst hat schon etwas Interkulturelles an sich. Und so glaube ich eigentlich nicht, dass wir nur eine Freiheit des Denkens haben, sondern wir haben auch eine Freiheit des Glaubens. Und ein Mensch, der wirklich die göttliche Kraft in sich gefunden hat, der bekommt eine Klarheit und Sicherheit, in der er nicht mehr kämpfen muss, sondern er kann in diesem Glauben, das, was ich bin nun von meiner Sozialisation her evangelischer Christ, was Luther genannt hat, die Freiheit eines Christenmenschen. Und die Freiheit eines Christenmenschen ist, dass er das Geschenk Gottes annehmen kann. Und das Geschenk Gottes, sagt Luther, das ist die Liebe. Und diesen Strom der Gedanken, den können wir in jeder kulturellen Tradition finden. Kulturelle Traditionen sind Menschen gemacht und damit sind sie immer unvollkommen. Und auch Offenbarungen sind, wenn sie uns als formulierter Text erreichen, immer auch ein Kind ihrer Zeit und damit beschränkt. Und das weiß auch jede religiöse Tradition. Die ganz frühen islamischen Theologen, der Islam hat eine sehr lange tolerante Tradition, die leider heute etwas in den Hintergrund getreten ist, die haben schon vor 1000 Jahren gesagt, wir müssen immer fragen, bei jeder Offenbarung, ist es eine Offenbarung, die eine universale Gültigkeit hat? Oder ist es eine Offenbarung, die für eine spezielle Situation gekommen ist? Und da sind wir wieder bei dem Schokoladenpudding, bei der Geschichte, die ich erzählt habe. Und das ist wichtig zu verstehen und das ist die Aufgabe, die wir als Menschen haben. Und da sind wir alle auf einem Weg des Lernens. Und wenn wir uns als Lernende begreifen, dann können wir auch in einen positiven Dialog treten. Und ich denke, die Religionen haben in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht. Wir haben in Deutschland ja eine Stiftung Weltethos, die von Hans Küng begründet worden ist. Und diese Stiftung hat den Impuls gegeben, dass sich Würdenträger aller Religionen an einen Tisch gesetzt haben und auch eine sozusagen gemeinsame ethische Werte verabschiedet haben. Und das wurde von den offiziellen Vertretern der Religionen unterschrieben und verabschiedet. Das ist ein erster Schritt. Ja? Wir sind noch nicht bei der Umsetzung. Aber immerhin dieses sich verständigen auf gemeinsame ethische Grundwerte, das ist in einem gewissen Umfang eben schon geschehen. Und das ist ein, sage ich mal, Lichtblick in der Religionsgeschichte. Und es ist zu hoffen, dass diese Bestrebungen weitergeführt werden. Ich hoffe, dass das so ein bisschen die Frage beantwortet hat.
Damit ist diese Dokumentation des Vortrags von Professor Martin Mittwede zu Ende. Gehalten hat er ihn 2007 in Berlin beim ersten Public Meeting der Satya Sai Organisation. Ganz spannend für mich war seine Frage, wie wir uns als Sai-Devotees auf diese Globalisierung einstellen. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seligert.